Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei der Kabinettsklausur im Schloss Meseberg stand ein besonders strittiges Thema nicht auf der Agenda. Der Klimaschutz im Verkehrssektor und die Frage, wie die CO2-Emissionen da schnell gedrosselt werden können. Laut Klimaschutzgesetz sollen die ja bis 2030 um 275 Millionen Tonnen verringert werden. Aber der Bundesverkehrsminister hat noch keinen Plan, wie das gelingen könnte und wurde deshalb vergangene Woche ziemlich abgewatscht vom Expertenrat für Klimafragen. Zur Inspiration sollte Volker Wissing vielleicht mal im Fachmagazin Nature Energy blättern, denn da beschreiben Forscher vom Berliner Mercator-Institut für Klimawandelforschung, MCC, jetzt, welche politischen Instrumente Erfolg versprechen. Leitautor der Studie ist der Volkswirtschaftler Dr. Nicolas Koch. Ich habe ihn zunächst gefragt, was das Ziel der Analysen war.
Der Verkehrssektor ist ein ganz wichtiger Sektor. Als Treiber des Klimawandels ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen entstehen hier. Und gerade wenn wir an den Straßenverkehr denken, ist Klimapolitik in dem Bereich einfach noch nicht erfolgreich. Der jüngste Bericht des Expertenrats für Klimafragen macht das auch nochmal ganz deutlich in Deutschland. Der Verkehrsbereich ist so unser Sorgenkind der Klimapolitik. Und vor dem Hintergrund war wirklich Ziel unserer Studie herauszuarbeiten, okay, wenn wir jetzt mal international gucken, gibt es da Erfolgsstories mit deutlichen Rückgängen der Verkehrsemissionen? Und vor allem, was für Politikmaßnahmen steckten dann hinter solchen Erfolgsgeschichten, wenn es sie daraus gibt? Unser Ziel war dann daraus auch, evidenzbasierte Empfehlungen auszusprechen, wie künftige Politik da in dem Bereich besser gestaltet werden kann.
Das interessiert uns gleich konkreter, aber schauen wir erstmal auf die Methodik. Wie sind Sie denn vorgegangen, um die Auswirkungen politischer Maßnahmen auf die CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu ermitteln?
Ja, hier haben wir einen recht innovativen Weg bestritten, insofern, dass wir bei der klassischen Wirkungsanalyse immer nur gucken auf eine einzelne Maßnahme. Die politische Realität aber ja ist, dass Politikmacher und Macherinnen ein Bündel an Maßnahmen nutzen, um Emissionen zu senken. Und um dem gerecht zu werden, haben wir einen neuen, einen rein datengestützten Ansatz zur Identifikation von wirksamen Politikmixen entwickelt. Und vereinfacht gesagt, funktioniert er so, dass wir zunächst die Emissionen bereinigen um wirtschaftliche Faktoren und dann mit Methoden des maschinellen Lernens über Länder und den langen Zeitraum hinweg Emissionsbrüche suchen, die nicht Folge von Zeittrends sind, von wirtschaftlicher Entwicklung sind, die sich zeigen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, was ja der wissenschaftliche Standard ist, um über kausale Effekte sprechen zu können. Und schließlich, wenn wir Emissionsbrüche gesucht haben, ordnen wir denen dann zu eine oder mehrere zusammenwirkende klimapolitische Maßnahmen, die dann ausschlaggebend gewesen ist.
Sie haben sich insgesamt 15 EU-Länder angeschaut über einen Zeitraum von über 20 Jahren hinweg. Wo sind Sie denn auf positive Beispiele gestoßen? Also wo gab es diese Emissionsbrüche, wo also die Kohlendioxidemissionen plötzlich runtergegangen sind im Straßenverkehrsbereich?
Also in diesem langen Zeitraum finden wir 10 solcher Positivbeispiele für erfolgreiche Klimapolitik. Und das passiert alles in 7 Ländern. Also es ist überschaubar. Die 7 Länder mit Erfolgsgeschichten sind Dänemark, Finnland, Schweden, die Skandinavier, aber auch Irland, Luxemburg, Portugal ist dabei und auch Deutschland. Und die entscheidende Frage war für uns, was denn hinter diesen Erfolgsstories dieser Länder, was ist die Gemeinsamkeit? Und hier ist unsere zentrale Erkenntnis, dass in allen 10 Fällen in einer ganz engen Verbindung stehen zumindest einer politischen Maßnahme, die die laufenden Kosten des Autofahrens erhöht. Wie? Naja, über höhere Spritpreise, sei es durch eine Einführung einer CO2-Bepreisung, sei es durch eine Änderung der Energiesteuern, manchmal auch Mautgebühren. Das Interessante ist, wir finden wirklich keine Erfolgsstory, wo nicht die Preisanreize beim Fahren verändert wurden. Was wir dann aber auch finden, ist, dass flankierend dazu in fast allen Fällen, in diesen 10 Fällen, auch starke Anreize gesetzt wurden, dass Konsumentinnen emissionsfreie oder emissionsärmere Fahrzeuge vermehrt kaufen. Das wurde umgesetzt entweder über eine wirklich eng an dem CO2-Ausstoß ausgerichtete Kfz-Steuer oder eben für Zuschüsse für, sei es Elektroautos oder andere emissionsarme Autos. Von daher ist unser Fazit hier ganz klar, es ist diese Kombination von höheren Spritpreisen plus Anreizen für saubere Autos, die besonders mächtig ist, um Emissionen zu reduzieren.
Wie groß ist denn der Effekt solcher politischer Maßnahmen, Mündel, wie Sie sie gerade beschrieben haben? Also wie weit kann man da die CO2-Emissionen im Verkehrssektor drosseln damit?
Also in diesen 10 Erfolgsfällen sind die Effekte wirklich groß. Am größten in Luxemburg, eine relative Minderung von 26%. Das ist ordentlich was. In Finnland reden wir über 17%, Irland 13%, Schweden 11%, auch Deutschland, da steckte die Ökosteuerreform, Lkw-Maut mit dahinter, reden wir über 11%. Wenn wir jetzt aber mal die 10 Erfolgsstories zusammennehmen und schauen, wie viel haben wir absolut Emissionen reduziert, dann ist diese absolute Emissionsreduktion mit 36 Millionen Tonnen CO2 moderat. Ich sage moderat, weil wenn wir an die Klimaziele auf der EU-Ebene für die Sektoren Landwirtschaft, Verkehr, Gebäude denken, dann sollen da 480 Millionen Tonnen CO2 reduziert werden. Jetzt mal vereinfacht und konservativ annehmen, der Verkehr soll ein Drittel davon leisten, also 160 Millionen Tonnen, dann wird klar, wir brauchen viel mehr von solchen Erfolgsstories, um in diese Größenordnung zu kommen. Also positive Seite, viel ist möglich, aber wir brauchen mehr Kontexte, wo dann auch so ein richtig wirksames Politikpaket umgesetzt wird.
Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann steht Verkehrsminister Volker Wissing ja vor der Herausforderung, bis 2030 ungefähr 260 Millionen Tonnen CO2 im Verkehrssektor einzusparen. Was würden Sie ihm raten?
Meine Empfehlung Nummer 1 wäre ganz klar, wir haben in Deutschland eine bestehende CO2-Bepreisung für den Straßenverkehr im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Und meine Empfehlung wäre klar, die zu stärken. Die jetzt festgelegten Preise bis 2025, 50 Euro die Tonne, die sind zu niedrig, um unsere Ziele zu erreichen. Wir brauchen einen ambitionierteren Preisanstieg und wir brauchen auch Planungssicherheit über 2025 hinaus. Dann können sich die Konsumentinnen darauf einstellen. Und das Ganze, aus unserer Studie lernen wir das, sollte unbedingt flankiert werden durch ein wirklich ambitioniertes Bonus-Malus-System, das ansetzt beim Fahrzeugkauf. Also ich denke hier an moderate Zuschüsse für die E-Autos und dann stark gespreizte Kfz-Steuersätze für Verbrennerfahrzeuge. Wir haben in der Tendenz das angelegt, aber das ist aus meiner Sicht noch viel zu wenig ambitioniert, um wirklich eine Lenkungswirkung beim Fahrzeugkauf zu entfalten. Und dann mein dritter Punkt, das geht ein bisschen über unsere Studie hinaus, aber kommt aus der Forschung, die wir sonst tun. Zu steigenden CO2-Preisen gehört unbedingt eine sozial gerechte, direkte Entlastung auch für die Menschen. Und hier hinkt die Politik leider trotz jetzt auch der Energiepreiskrise hinterher. Wir müssen dringend einen Weg finden für eine Pro-Kopf-Rückerstattung an die Bürgerinnen. Wir wissen, dass solche Pauschalrückerstattungen eine enorm progressive Wirkung entfalten. Progressive Wirkung heißt, die Ärmeren werden unterm Strich gewinnen, während die Reicheren die Belastung tragen. Und das ist dann für die Akzeptanz von so einem Politikbündel, wie ich es zitiert habe, auch nochmal von fundamentaler Bedeutung.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass sozusagen die Grundlagen Ihrer Arbeit vielleicht zeitnah münden könnten in eine andere Regierungspolitik?
Was mich optimistisch stimmt, ist, dass man schon merkt, dass die Reaktion jetzt auf den Bericht des Expertenrats in der Politik doch ein gewisser Weckruf da ist, dass der Mechanismus, den das Klimaschutzgesetz geschaffen hat, dass hier letztlich jährlich auch auf die Erreichung von Emissionszielen geschaut wird und wenn dann nicht geliefert wird in Form eines Sofortprogrammes, es auch eine öffentliche Kritik und Diskussion gibt. Das sehen wir jetzt das erste Mal, dass das medial wirkt und auch dazu führt, dass entsprechend bei den politischen Entscheidungsträgerinnen da ein Handlungsdruck entsteht. Und das stimmt mich ein Stück weit optimistisch, dass wir hier auch schneller zu wirksameren Politikmaßnahmen kommen.
Das heißt, was zu tun wäre, ist eigentlich klar. Jetzt liegt der Ball im Feld der Politik, dann die entsprechenden Maßnahmen, die Sie skizziert haben, auch umzusetzen.
Absolut. Das Problem ist nicht, dass wir keine Maßnahmen haben, die wirksam sind, sondern wir brauchen jetzt politische Handlungen, die dann auch den Einstieg finden, die wirklich ambitioniert und langfristig umzusetzen. Wir haben eine Umsetzungslücke.
Nicolas Koch vom Berliner Klimaforschungsinstitut MCC sagt, wir wissen, wie sich die CO2-Emissionen im Straßenverkehr rasch senken lassen. Aber wir haben eine Umsetzungslücke, die wir jetzt rasch schließen sollten.